Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei EWTN und der letzten Folge in unserer Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden und Gründer von Kirche in Not. Weltweit ist dieses Hilfswerk päpstlichen Rechts tätig. Wir haben in den vorigen Sendungen eine weite Tour d'Horizon gezogen über China, Russland, Indien, Afrika und Lateinamerika und auch die Fundamente des Hilfswerks erläutert, nämlich Hilfe für verfolgte Christen, Versöhnung und Neuevangelisierung. Ferner ging es um die Begegnung Pater Werenfrieds mit den Päpsten seiner Zeit und um besondere Projekte wie die in bald 50 Millionen Exemplaren und in mehr als 140 Sprachen erschienene Kinderbibel oder auch um die Farmen der Hoffnung, die Drogenabhängige mit der Kraft des Glaubens aus der Sucht befreien. Heute nun zum Abschluss ein Ausblick, welche Herausforderungen bringt die Zukunft, nicht nur in der Dritten Welt, sondern auch in Westeuropa und in Amerika. Bei uns im Studio ist wieder Antonia Willemsen. Grüß Gott, Frau Willemsen. Sie war die engste Mitarbeiterin von Pater Werenfried und mehr als 30 Jahre Generalsekretärin des Hilfswerks. Mit ihr wollen wir diesen Ausblick nun wagen, der nicht prophetisch sein muss, sondern ganz im Sinn von Pater Werenfried, sehr bodenständig, realistisch und auf Gott vertrauend. Frau Willemsen, was würden Sie denn als die größten Herausforderungen für das Hilfswerk Kirche in Not bezeichnen?
Die Treue zum Gründer. Denn das Werk hat nur eine Chance in der Zukunft, wenn es die Treue zum Gründer bewahrt. Das bedeutet, dass die geistlichen Richtlinien, die Werenfried geschrieben hat und worin er sagt, wie wir uns verhalten müssen, wie wir die Not begegnen sollen, wie wir zum Papst stehen, alle diese Sachen, die werden in den geistlichen Richtlinien beschrieben und es soll Aufgabe und Pflicht eines jeden Mitarbeiters sein, diese geistlichen Richtlinien regelmäßig zu studieren. Und wir tun das auch im Werk. Vor jeder Sitzung, die stattfindet, wird ein Paragraph aus den geistlichen Richtlinien verlesen. Und das kann nur so, wenn wir einerseits diese Treue bewahren und andererseits kreativ sind in festzustellen, wo die Not sich befindet, wo die Kirche in Not ist, dass das Werk Kirche in Not eine Zukunft hat.
Also eine schöpferische Treue, wie auch Johannes Paul II. In solchen Fällen immer zu sagen pflegte. Können Sie noch einmal ganz kurz die wichtigsten zentralen Punkte dieser geistlichen Richtlinie nennen?
Ja, es gibt fast 50 Paragraphen in diesen geistlichen Richtlinien, aber wesentlich ist das Gottvertrauen, ist die pastorale Linie und die Treue zum Heiligen Vater. Das sind drei wesentliche Punkte.
Die pastorale Linie, die pastorale Aufgabe, bezieht sich das auf die Arbeit in der dritten Welt oder auf die Arbeit weltweit?
Auf die Arbeit weltweit und das bezieht sich auch genauso auf Westeuropa wie auf Sibirien oder wie Lateinamerika.
Geistliche Not also auch in den reichen Ländern, wenn man so sagen kann. In der Tat manifestiert sich diese Not in steigenden Scheidungsziffern, in dem Zerfall vieler Familien, einer gewissen Verhütungsmentalität, die ja auch zum Geburtendefizit geführt hat, das wiederum das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand beeinflusst oder lähmt. Wie kann man einer solchen Mentalität entgegensteuern? Wo muss man da ansetzen? Wo setzen Sie an?
Das ist ein sehr schwieriges Thema und ich denke, dass die Bischöfe in den westeuropäischen Ländern sich fast tagtäglich den Kopf darüber zerbrechen, wie man diese Not, denn man muss schon von einer Not reden, wie man diese Not bekämpfen kann. Wir können das natürlich als Kirche in Not nur in bescheidenem Ausmaß machen. Und als Beispiele kann ich nennen die Bücher, die wir publiziert haben. Ursprünglich war dieses kleine Buch, Gott spricht zu seinen Kindern, die Kinderbibel, war ja für die dritte Welt, für Lateinamerika gedacht. Und dann haben wir festgestellt, als wir darüber publiziert haben, dass plötzlich auch Interesse in Westeuropa entsteht. da haben Pfarrer uns geschrieben oder Eltern von kinderreichen Familien haben gesagt, möchte gerne so eine Kinderbibel haben. Und dann haben wir entschieden, dass diese Kinderbibel auch in den westeuropäischen Sprachen erscheint. Und das ist ein Dauerbrenner, diese Kinderbibel. Ein anderes Beispiel ist der kleine Katechismus. Ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen. Und auch dieses Buch ist für Westeuropa, aber in erster Linie war es für die sogenannten Projekteländer vorgesehen. Aber in Deutschland zum Beispiel hat dieses Buch, ich glaube, einen großen Erfolg. Mit dem Weltjugendtag wurde es 80.000 Exemplare in kürzester Zeit wurde es verbreitet. Dann eine andere Sache, ein anderes Buch, wir haben auch schon darüber gesprochen, das heißt Lernen zu lieben. Das ist ein Buch eigentlich für Schulen oder für Familien auch, wo eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes oder der Jugendlichen angestrebt wird. Und das ist die Geschichte einer Jugendgruppe und in dem erzählt wird, was die alles erleben in der Schule und in Lagern und in alles Mögliche, was sie machen, werden die wesentlichen Werte des Lebens erläutert, in die Köpfe der Kinder festgesetzt und auch in der Praxis umgesetzt. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Natürlich ist Sexualkunde ein Teil dieses Buches, aber es ist nicht das Einzige. Und deswegen ist das auch ein Buch und ein Projekt, was von unserem Werk sehr unterstützt ist. Leider gibt es das noch nicht in deutscher Sprache. Es gibt es auf Spanisch und Englisch. Und vielleicht kommt es eines Tages auch in deutscher Sprache.
Das sind Bücher, die passen wunderbar in das, was Johannes Paul II. Immer gefordert hat, nämlich eine Familienpastoral für unsere Zeit. Wie hat denn Pater Werenfried darüber nachgedacht?
Ja, er hat schon in den 50er Jahren hatte darüber schon geschrieben. Und da sagt er, ohne christliche Familie wird es nach zwei Generationen keinen Katholizismus mehr geben. Dann brauchen wir auch keine Kirchen und Priester mehr. Wir müssen also versuchen, die christliche Familie zu retten.
Und wie hat er das versucht?
Ja, er hat immer sich eine Antwort gesucht auf die Nöte der Zeit. Und das war in den 50er Jahren, war das durch die Gründung des Bauordens. Und in späteren Jahren waren das diese Bücher. Dann waren es die Institute, die Familieninstitute, Johannes Paul II. In Rom und in vielen Städten der Welt, wo wir Stipendien geben, damit diese Sache studiert werden von den Leuten, die nachher wieder in ihre Länder zurückgehen. Und so hat er immer versucht, also die eine Antwort zu geben auf die Nöte der Zeit in dem Bereich, der für uns möglich ist. Mhm.
Eine ganz andere Frage mal, apropos Nöte der Zeit. Viele Leute empfinden heute den Islam als Bedrohung. Und gerade in Westeuropa empfinden sie das als Bedrohung. Was hat denn Pater Werenfried über dieses Problem, es ist ja ein Problem für die Christenheit auch, was hat er darüber gesagt?
Werenfried hatte sich auf den Kampf gegen den Kommunismus und den Kapitalismus in Lateinamerika konzentriert und gegen die Armut in Afrika. Und als ich ihn mal fragte, als er seine geistlichen Richtlinien geschrieben hat, dann später sagte ich ihm, kannst du nicht auch einen Paragraphen über den Islam hineinnehmen? Und dann antwortet er mir, nein, das habe ich selber nicht erlebt und darüber werde ich nicht schreiben. Es ist eine große Herausforderung, die auf die Kirche und auch auf unser Werk hinzukommt. Aber das ist für meine Nachfolger. Das ist eure Aufgabe, hier das zu tun, was in der Zeit die richtige Antwort auf dieses Problem sein wird.
Pater Werenfried ist Ende Januar 2003 gestorben. Ist dieses Problem seither sozusagen behandelt oder wird es sozusagen, ist es auf dem Schirm?
Es ist auf dem Schirm und es wird studiert und man stellt fest, dass es ein sehr schwieriges Problem ist. Wir sind in Verbindung mit den Instituten, die sich mit dem Islam befassen. Und die Mitarbeiter von Kirche in Not reisen regelmäßig in diese Gebiete. Die Bischöfe besuchen uns. Also es sind diese normalen Voraussetzungen, um zu einer Strategie zu kommen, die sind vorhanden.
Wie begegnet man ganz generell geistig und geistlich solchen Herausforderungen, den Nöten der Zeit? Vielleicht lese ich einfach mal das volle Zitat, aus dem wir die Worte für den Titel dieser Serie entnommen haben, denn darin steckt sicher schon ein Teil der Antwort. Pater Werenfried sagte und schrieb auch eben oft: Gott ist viel besser, als wir denken, aber auch die Menschen sind viel besser, als wir denken. Sie warten nur auf das brennende Wort, das ihre Herzen entflammt. Gottvertrauen kommt darin zum Ausdruck, eine direkte, ehrliche Sprache auch als Ausdruck für den Kampf um die Wahrheit. Ist es das, was Pater Werenfried beseelte und was ihn sozusagen befähigte, diese Nöte der Zeit zu erkennen und dagegen anzugehen?
Ja, Gottvertrauen war die Basis seines Lebens und der Leichtsinn war in den Augen vieler Leute vorhanden, wenn er mal wieder zu viel versprochen hatte. Und das kam nicht selten vor.
Wie hat er sich geäußert zu diesem Gottvertrauen? Hat er Ihnen mal gesagt, dass das für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, oder?
Ja, er hat mir mal gesagt, dass er nie Glaubenszweifel gehabt hatte, dass das für ihn eine Selbstverständlichkeit war. Und auch hat er eigentlich gesagt, wenn ich alles tue, was in meiner Macht liegt, um in einer Not zu helfen, und wenn ich in diese Person, die ich helfe, wenn ich Christus darin sehe, dann ist es doch selbstverständlich, dass Gott mir hilft, um diese Not zu lindern. Denn er wird dann gleichzeitig auch in den Herzen anderer Menschen, die das Mitleid erwecken und die Fähigkeit zu spenden, damit ich diese Not lindern kann. Also für ihn war das eine Selbstverständlichkeit.
Das heißt, er hat auch mit Gott gerungen, wenn ich das so recht verstehe.
Hat er, und er hat ihn unter Druck gesetzt.
Wie das?
Er hat einfach Sachen versprochen. So einmal zum Beispiel, wir wohnten noch in Italien, das war Ende der 60er Jahre. Und da war ein Mitbruder von Pater Werenfried, Pater Hugo war bei uns und hat für die Finanzen gesorgt. Und eines Tages, muss im Monat September gewesen sein, kommt er zu Werenfried und sagt: Werenfried, ich kündige. Und Werenfried ist aus allen Wolken gefallen und sagte: Hugo, was habe ich falsch gemacht? Was ist los? Und er sagte: Du bist zu weit gegangen. Diesmal bist du entscheidend zu weit gegangen. Viel zu viel versprochen. Ja, wieso? Es gibt noch 4 Monate fast. Und Monat Dezember ist immer ein Doppeltmonat, habe ich mitgerechnet. Ja, es können unerwartete Spende kommen. Jedes Jahr ist das der Fall, habe ich mitgerechnet. Und er war nicht von seinem Plan abzubringen. Werenfried musste predigen gehen in Deutschland, ist weggefahren. Und er war in Deutschland, da wurde er angerufen von Pater Hugo. Und er sagte: Werenfried, es ist ein Wunder passiert. Ja, wieso? Ja, Werenfried, du weißt, ich hatte dir gesagt, es fehlten $250.000 in unserem Budget. Jetzt hat ein Italiener angerufen und gesagt, er schickt uns 200.000 und das Geld ist bereits eingetroffen. Also ich werde nicht gehen, ich ziehe meine Kündigung zurück. Er sagte: Werenfried, du hast doch gesagt, 250.000 haben gefehlt und du hast jetzt 200 extra bekommen. Ja, aber das ist schon in Ordnung. Nein, sagt Werenfried, das ist nicht in Ordnung. Die 50.000 müssen auch noch kommen. Werenfried predigte weiter, ging nach Belgien. Und in Belgien, im Büro in Tongerlo, die Sekretärin hatte viel Arbeit. Und da war ein schweres Paketchen eingetroffen. Und sie hat gemeint, das wären Bücher. Und sie hat das auf dem Schreibtisch liegen lassen. Aber als Werenfried dann im Anmarsch war, dann wollte sie, dass alles in Ordnung war, hat das aufgemacht. Und als sie es aufmachte, hatte sie österreichische Banknote waren da drin. Und als Werenfried kam, dann hat sie das gerade aufgemacht und sagt, schauen Sie mal, Pater Werenfried, so viel Geld und das ist mit der Bahn gekommen, dieses Paket. Und Werenfried sagte, zähl das Geld und sag mir, wie viel das ist in Dollar. Es wurde gezählt, es waren genau 50.000 Dollar. Das sind die Wunder, die immer wieder passiert sind und die uns immer wieder geholfen haben, die Versprechungen, die Werenfried geleistet hat, auch einzulösen.
Sie sprechen da vom unendlichen Gottvertrauen, Pater Werenfried. Dazu hat er selber einmal geschrieben, wenn ich das mal zitieren darf, wenn man Jahre hindurch in den schwierigsten Situationen Gottes segnende, helfende oder rettende Hand immer wieder spüren durfte, weiß man zuletzt selbst nicht mehr, wo das Gottvertrauen aufhört und wo der Leichtsinn beginnt. Das war vielleicht so eine Sache, wo Sie wahrscheinlich mal gedacht haben, oder wo seine Mitarbeiter auch gedacht haben, jetzt ist er leichtsinnig gewesen, jetzt hat er zu viel versprochen. Und eben der Pater Hugo, den Sie erwähnten, eben, der hat sich wahrscheinlich dann auch gedacht, diesen Leichtsinn kann ich nicht weiter mittragen. Ne?
Ja. Ja, ja.
Haben Sie öfters mal so das Gefühl gehabt, er überzieht in seinem Gottvertrauen?
Ja, das ist immer wieder passiert. Aber Sie müssen verstehen, für mich war das alles ein bisschen anders, weil ich sehr jung in dieses Werk gekommen bin und gesehen habe, dass das bei Werenfried immer funktioniert hat. Ja. Deswegen war bei mir der Angst wesentlich kleiner als bei anderen Mitarbeitern, die später eingestiegen sind, oder Bankdirektoren zum Beispiel, ja, die zum Vorsitzenden unseres Finanzausschusses geworden sind. Das haben wir auch erlebt, dass, ja, da der Direktor der Niederländischen Notenbank, der wurde Vorsitzender unserer Finanzkommission. Und der hatte mir später mal gesagt, ich wusste nicht, was mir passierte, als ich da ein Budget genehmigen musste und es war kein Geld vorhanden. Und es war auch nicht absehbar, wo das Geld herkommen sollte. Denn es sind ja alles freiwillige Spenden, die da kommen. Und er sagte, als ich das dann einige Jahre gesehen habe, dann habe ich gedacht, das ist sicherer als die Niederländische Bank, diese Wirtschaft von Werenfried.
Werenfried, haben Sie eben auch gesagt, hat sich nicht eben leichtsinnig nur auf Gott verlassen und gesagt, der macht das schon, sondern hat auch dafür gearbeitet.
Hat unglaublich gearbeitet. In den ersten Jahren waren das bis zu 90 Predigten im Monat. Später hat er das Echo der Liebe, für jede Sprache hat er den Brief zwei Seiten von Hand geschrieben. Er hat die Post hat er sehr ernst genommen, die Korrespondenz mit den Wohltätern. Er hat von morgens bis abends und hat auch Nächte durchgearbeitet. Und da hat man auch erzählt, wenn nachts mal, wenn er nicht schlafen konnte und es war ein Problem da, und es hat eigentlich immer Probleme gegeben, dann ist er nachts aufgestanden, hat einen Bericht geschrieben oder einen Brief und dann konnte er schlafen. Aber er hat unglaublich viel gearbeitet.
Er hat sicher auch sozusagen bei dieser Arbeit mit Wohltätern in fernsten Ländern auch entdeckt, dass die Medien für ihn eigentlich unverzichtbar sind. Ne?
Ja.
Hat er diese Medienarbeit dann forciert? Hat er sich selber hineingesteigert? Wie stand er überhaupt zu den Medien?
Na, er fand die Medien unglaublich wichtig, denn man muss die Leute finden. Wenn man eine Botschaft hat, muss man die hinüberbringen. Und das tut man, indem man schreibt und dann muss das verbreitet werden, indem man ins Radio kommt, indem man das Fernsehen benutzt. Und deswegen hat er auch diese elektronischen Medien auch in der ganzen Streit um die Familie und für die Familie zum Beispiel, hat er als sehr wichtig empfunden. Und so ein Sender wie zum Beispiel EWTN, wo wir jetzt gerade sind, ist wichtig. Denn wo die katholische Botschaft über die ganze Welt verbreitet wird. Und das ist eine Aufgabe, die von einigen gemacht wird. Aber in diesem Fall ist es weltweit. Aber es gibt auch viele in der dritten Welt, aber auch in Westeuropa, die sich diese Aufgabe gewidmet haben.
Oft fallen die Menschen ja vom Glauben ab, manchmal auch wegen der Medien, weil so viel Böses um sie geschieht und sie um sich sehen. Papst Benedikt hat in seinen ersten Predigten auf die Barmherzigkeit als die Grenze des Bösen hingewiesen. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes, waren das für Pater Werenfried abstrakte Begriffe oder Tatbestände im wahrsten Sinne des Wortes, also Begriffe und Umstände, die eine Tat erforderten?
Ja, und das war nicht nur im großen Ganzen für die ganze Welt. Und bereits als er ein großes Werk leitete, dann ist für ihn das Kleine wichtig geblieben. Und einmal waren wir in Paris und ein reicher Freund von Werenfried hatte uns eingeladen zu einem wunderbaren Abendessen. Und wir hatten wirklich gut gegessen, wie man das in Paris ja kann. Und wir waren sehr zufrieden und wir sind aus dem Restaurant rausgegangen, war mitten in Paris. Und ich habe mit dem Freund gesprochen und auf einmal war Werenfried weg. Und habe gesagt, wo ist Werenfried? Wir haben geschaut und dann haben wir gesehen, dass er bei jemandem stand. Das war ein Clochard, ein Bettler. Und er lag auf so einer Luftschacht, die heiße Luft, die da aus dem Metro nach oben kommt. Und da legen die Bettler sich nachts drauf. Und dieser Bettler, der lag da und er hatte sich schon zugedeckt mit Papa und Zeitungen. Und Werenfried stand da, hat den Bettler aufgeweckt, hat ihm etwas gegeben und ist dann wieder zu uns gekommen. Er konnte das nicht. Dieses sehr gute Abendessen von uns und dieser Mann, der da auf diesem Schacht liegt, also das konnte er nicht ertragen. Oder auch mal, dass er in der Bus 64 in Rom saß, vom Vatikan zur Stazione Termini und da kam über die Corso Vittorio Emanuele und dann hat er einen Bettler gesehen. Und warum er gerade an dem Tag den Bettler gesehen hat, ich weiß es nicht. Und er ist an der nächsten Halte ausgestiegen, ist zurückgelaufen, hat dem Bettler was gegeben und ist dann mit dem nächsten Bus wieder weitergefahren. Also das sind so die Kleinigkeiten, die ich bei Werenfried gesehen habe und die er behalten hat bis zum Ende.
Aber war ja selber auch ein Bettler und ganz berühmt geworden ist natürlich sein Bettelinstrument, der sogenannte Millionenhut. Wo kam der eigentlich her, dieser Millionenhut?
Es war während des Krieges. Er war in seiner Abtei, er war junger Priester und er hatte seinen Hut verloren. Dann ist er zu dem Bruder gegangen, der zuständig war für die Kleider und hat gesagt, ja, haben Sie einen Hut für mich? Ja, sagt er, kommen Sie noch mit. Und da gab es die Hüte der toten Patres, die waren da. Und Werenfried hat einen Hut nach dem anderen probiert, waren alle zu klein. Und da sah er einen Hut aufgestellt, sagt, der ist richtig. Nein, sagt der Bruder, kannst du nicht haben, denn der gehört unserem Pater General in Rom. Und der hat den hier vergessen und den müssen wir ihm zurückgeben. Und Werenfried sagt, hör mal, der Krieg wird noch lange dauern. Ich leihe mir den Hut mal aus bis nach dem Krieg und dann rede ich mal mit dem General. Und das ist der Millionenhut geworden.
Das ist der berühmte Millionenhut, das Instrument Werenfrieds zum Betteln. Danke, Antonia Willemsen, ein Instrument zum Betteln, denn ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Das war eine Tour d'horizon, eine Reise durch die Länder der Kirche in Not und die Arbeit dieses katholischen Hilfswerks päpstlichen Rechts, gegründet von Pater Werenfried van Straten. Unsere Reiseführerin war Antonia Willemsen, die engste Mitarbeiterin von Pater Werenfried und mehr als 30 Jahre lang Generalsekretärin von Kirche in Not. Herzlichen Dank für all die Einblicke, für die Erinnerungen an Pater Werenfried und auch die hoffnungsvollen Ausblicke in die Zukunft. Danke auch an Sie, liebe Zuschauer dieser Serie von EWTN. Bleiben Sie dabei. Bei EWTN lohnt sich das Hinsehen auf die Welt. Dort bekommen Sie den Durchblick. Ich darf mich verabschieden mit einem herzlichen Auf Wiedersehen.